das Familiensymbol in der Verkündigung des Jesus. Wichtiger als jede Geschichte der literarischen Form, in der sich der Stoffteig der evangelischen Überlieferung vorwärts schob, ist das verständnisvolle Erfassen der Anschauungskreise, die das Urchristentum soziologisch und theologisch hervorgebracht haben. Es wäre nun aber ein verhängnisvoll einseitiger Schluss, die Welle der apokalyptischen Enderwartung sei die einzige Kraft gewesen, durch die das Urchristentum an den Strand der Zeiten hingelegt wurde. Mindestens ebenso erzeugend wie das im Täufer und der von ihm angefachten Bewegung apokalyptische Element ist ein völlig unapokalyptisches, das Personalelement, das Jesus in die Enderwartungsbewegung hineinschenkte. Es trägt den Zug des natürlichen, in keiner Weise geschraubten oder überspannten menschlichen Erlebens an sich. Diese persönliche Seite der synoptischen Jesusfigur wird in der Hauptsache bestritten durch die sowohl tatsächlichen als symbolischen Beziehungen, welche die Überlieferung der Familiengemeinschaft beimisst in ihrer Bedeutung für die jesuische Verkündigung. Die vielfachen Anknüpfungen, die dieses so aufgeworfene Problem bietet, müssen von uns genau erwogen werden, ehe wir in der Erörterung der apokalyptischen Beschaffenheit der Jesusverkündigung fortfahren. Erstens. Die Bestimmung alles überwiegend ethischen Wesens, dass die anfänglich kräftig emporschnellende Sprungfeder allmählich erlahmt und kaum noch momentanen Antrieb abzugeben vermag, konnte Jesus nicht zuletzt an der johannischen Taufbewegung, in die er sich ja selber einbezogen hatte, eindringlich gewahr werden. Im Hinblick auf sie vermied er es, mit der Gott zugewendeten Seite des religiösen Verhaltens absichtliche Willensanstrengungen zu verknüpfen. Die Gottesherrschaft sollte sich als natürliche Symbiose bewähren. So sah es die Urgemeinde. Das evangelische Spruchgut wird von keinem Gleichnisgedanken so reich durchwirkt wie von den Familienbeziehungen des Menschen zu den Eltern und Geschwistern. Vater und Bruder sind die führenden Vergleichsträger, die unaufhörlich wiederkehren. Ebenso wenig suchen wir vergebens, wenn wir uns außerhalb seiner Gleichnisrede nach Familienbeziehungen umsehen. Sie treten uns auch aus den synoptischen Erzählungen entgegen als eine persönliche Erfahrung des irdischen Jesus. Zwar nur ziemlich dürftig sind sie doch vorhanden. Bei anderen Religionsurhebern erscheint als entscheidendes Merkmal für das selbstständige Innenleben die Lossagung von der Familie. Bei Gautama Buddha ist sie durch jüngere, abgeleitete Berichte überschwänglich ausgemalt worden. Die Älteren geben wenigstens die schlichte Tatsache bekannt, Siddhartha Gautama habe als junger Mann seine Heimat verlassen und seitdem ein heimatloses Leben geführt. Seine Mönche wurden seine Familie. Auch der Chinese Kung Fu Tse wurde auf seine Kräfte zurückgeworfen durch die Wunde, die ihm der Verlust der Eltern und namentlich der Mutter schlug. Die Trauer, dass der Grabhügel der Mutter weggeschwemmt wurde, machte ihn reif, um seine Werke zu schaffen. Nun zog er mit seinen Schülern in allen Himmelsgegenden herum, als der hölzerne Glockenschwengel, dessen der Himmel sich bedient. Einen schlechthin entscheidenden Einfluss übte bekanntlich die Stellung zur Blutsverwandtschaft auf den Beginn der jüngsten Weltreligion aus. Im Jahre 622 nach Christus sagte Muhammad seinem eigenen Stamme die Zugehörigkeit auf und wanderte nach Yathrib aus. Die Hijra bedeutet somit nicht so sehr im herkömmlichen Sinne die Flucht vom Mekka nach Medina, als die Lossagung von seiner Stammesgemeinschaft und Aufnahme in eine andere, geschlossene Lebensverbindung, die den Verlust der Familie ersetzt und durch den bei Tausch erzielten Gewinn verschmerzen lässt. Das Band der Geburt wird zerrissen und ein anderes geknüpft, das sich fortan als fester erweist. Nur eines fällt auf. Das symbolische Wesen des Vorgangs tritt zurück hinter der Machtentfaltung. Muhammad wird der Glaubensfürst von Medina. Nun liegt beim synoptischen Jesus irgendeine außergewöhnliche Lage, in die Jesus geraten wäre, wie später der arabische Prophet, gewiss nicht vor. Wohl aber schimmert die Andeutung durch, dass der Sohn eben aus der Art schlug und sich mit den Seinigen nicht länger verstand. Es ist nun obenhin zuzugeben, dass die synoptischen Spuren, wenn sie auch nicht gänzlich fehlen, doch zunächst in keiner Weise auffallend vorhanden sind. Jedenfalls treten sie nicht stärker hervor als etwa in der altrabbinischen Literatur, allwo nach Deuteronomium 33,9 der Gottbeflissene den Lehrer über die Eltern stellt und diese verlässt, um einem großen Rabbiner anzuhängen. Diese Spur von einem Familienzerwürfnis des Jesus findet sich bei Markus an zwei Stellen. Die eine lautet: Und er kam nach Hause, und von Neuem sammelte sich eine Menge an, also, dass sie nicht einmal Brot essen, ist gleich die Mahlzeit einnehmen, konnten. Und als dies die Seinigen vernahmen, kamen sie, um ihn zu sich zurückzuholen, denn sie sagten, er ist außer sich geraten, und die von Jerusalem herübergekommenen Schriftgelehrten sagten, er hat den Beelzebub im Leibe, und ferner, mit dem Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Markus 3, 20 bis 22. Jesus hatte einen Besessenen geheilt. Matthäus 9, 32 folgende und Lukas 11, 14 folgende. Und die Gegner wollten die Begeisterung des Volkes dämpfen. Diesen Anlass verschweigt Markus. Er hat, wie auch sonst öfter, einen ausführlicheren Bericht entstellend zusammengezogen. Wie soll ein Volkshaufe durch allzu große Dichtigkeit daran verhindert sein, sich Essen in den Mund zu schieben, wenn es sich in dieser Lage ums Essen überhaupt für ihn handelt? Es sind mehrere kurze und ursprünglich voneinander getrennte Begebenheiten von der redigierenden Schlusshand in die paar Zeilen gestopft und in eine unmögliche Anekdote geschachtelt worden. Erstens, Jesus suchte während seiner Wirksamkeit, vielleicht nach der aufsehenerregenden Heilung des Besessenen, wieder einmal sein Vaterhaus auf, und er kam nach Hause. Diese bestimmte Ortsbezeichnung wiegt doch schwerer als ein wiederum oder gegen Abend oder am andern Morgen. Zweitens, Jesus eilte auf Anruf vom Essen weg. Die Familie empfand das als beleidigende Störung, so dass sie nicht einmal in Ruhe essen konnten. Wenn sich diese Worte diesmal auf die Familie beziehen, haben sie einen unmittelbaren Sinn. Die Ausdrucksweise selbst ist ja bei Markus eine seiner schematischen Floskeln und wird an anderer Stelle als ein Mittel zur Ausmalung des Massenandrangs verwendet. Denn infolge der zahlreichen Hinzukommenden und Weggehenden hatten sie nicht einmal Zeit zu essen. Markus 6, 31. Das leuchtet bei diesem Anlass eher ein, weil es sich ja um eine Speisung im eigentlichen Sinne des Wortes 6, 35 folgende handelt. Aber auch hier beweist sie nur die im Grunde unsinnige Verwendung, denn die Menge ist ja noch gar nicht vorhanden, um gespeist zu werden. Der Auftakt zum Motiv ist ganz oberflächlich gegeben. Sind es doch wieder die Seinigen, diesmal die Jünger und nicht die Menge, die nicht essen kann? Vielmehr liegt der Fall beide Male tatsächlich gleich. Die Menge umdrängt Jesus und die Seinigen wurden auf diese Weise von der Einnahme der Mahlzeit abgehalten. Essen markiert den Anhang des Herrn eben schon als Kleros, im Gegensatz zum draußenstehenden Laos der Menge. Drittens, die Familie ließ ihrem Mitglied ein solches Benehmen nicht hingehen. Sie holte ihn mit Gewalt zurück. Als die Seinigen es was hörten, gingen sie ihm nach hinaus, um sich seiner zu bemächtigen. Grund, er ist von Sinnen. Daraufhin traf Jesus, vor die Entscheidung gestellt, die Wahl vermutlich ohne Säumen, indem er das Vaterhaus für immer verließ. Viertens. Warum es freilich gerade jetzt zum Äußersten kam, die Geistlichkeit hatte sich eingemischt mit der Einflüsterung, er selbst sei eben ein Ausbund teuflischer Besessenheit. So aufgefasst, dass nach Hause das Vaterhaus und die um ihn seine Familie bedeutete, haben wir es mit einer aus dem Rahmen gesplitterten und inhaltlich bedenklich mitgenommenen Stelle zu tun. Und etwas später würde dann derselbe Markus sich wiederholen, wenn er entweder den gleichen oder einen anderen, aber sehr ähnlichen Auftritt schildert. Und er verließ diese Gegend und kam in seine Vaterstadt, und es folgten ihm seine Jünger, und am Sabbat begann er zu lehren in der Synagoge, und die vielen Zuhörer entsetzten sich, sprechend, woher hat er das? Und welche Weisheit ist diesem auf einmal gegeben? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und Bruder Jakobs und Joses und Judas und Simons? Und sind nicht seine Schwestern hier unter uns zugegen? Und sie nahmen Ärgernis an ihm. Und Jesus sagte ihnen, ein Prophet ist nicht geehrt in seiner eigenen Vaterstadt, bei seinen Angehörigen und in seinem Hause. Markus 6, 1-4. Auch die beiden synoptischen Gefährten erzählen das, Matthäus im Familienkatalog leicht abweichend. Matthäus 13, 55 folgende. Lukas jedoch stark erweitert und vor allem mit Umstellung des Vorfalls an den Anfang von Jesu Laufbahn. Lukas 4, 16 bis 22. Die beiden ersten Evangelien sprechen nur von der Vaterstadt, während das dritte, Nazareth, wo er auferzogen war, ausdrücklich nennt. Berichtet wird also aller Zerklüftung und Undurchsichtigkeit der Texte ungeachtet in den drei ersten Evangelien ein Hijra-Erlebnis auch für Jesus. Das heißt, eine Loslösung von den Blutsverwandten sichtbar nach außen. Sind wir ermächtigt, jene erste Markus-Anekdote beizuziehen, dann wäre uns in diesem sonst unverständlichen Bruchstück ein intimer Zug über den Verlauf des Zerwürfnisses aufbewahrt. Die Familie befällt Reue, dass sie ihre Mitglieder im Unfrieden von sich ließ. Jesus kommt aber auf seinen Entschluss nicht zurück. Um sein Familiengefühl war es deswegen nicht geschehen. Im Gegenteil, erwachte und entfaltete es sich nun erst in ihm. Da er die Familie hinter sich ließ, folgte ihm ihr Sinn nach. Nur von der Satanstheorie 3, 23 bis 30 unterbrochen, findet sich bei Markus eine weitere wichtige Meldung, über seine Beziehung zur Familie verzeichnet. Und es kommt, seine Mutter wie auch seine Brüder blieben draußen und sandten zu ihm hin, indem sie ihn grüßen ließen. Um ihn her saß rings eine Menge, und man sagte ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern fragen dir draußen nach. Markus 3, 31, Matthäus 12, 46, Lukas 8, 19. Lukas schiebt ein allgemeines Mutterlob ein. Und es geschah, als er solches sagte, erhob ein Weib aus der Menge seine Stimme und sprach zu ihm: Selig der Mutterschoß, der dich trug, und die Brüste, an denen du sogest. Lukas 11, 27 folgende. Dies klingt wörtlich an ein Wort der Apokalypse Baruch an. Heil meiner Mutter unter denen, die geboren haben, und gepriesen sei unter den Weibern die mich geboren hat. Apokalypse Baruch 54, 10. Im Johannesevangelium ist ein Wort des Jesus an seine Mutter mitgeteilt, das kaum als historisch in Betracht fällt, das aber treffend den Zustand innerer Loslösung von der Muttergebundenheit bei Jesus in einem Situationsgespräch ausprägt. An der Hochzeit zu Kana, unmittelbar vor der Weinverwandlung, legt die Mutter des Jesus aus ihren hausfraulichen Fürsorgegefühlen ein Wort ein für das Gesinde, wird aber von ihrem Sohne angeherrscht: Weib, das geht mich an, nicht dich. Johannes 2, 4. Dasselbe vierte Evangelium stellt auch die Mutter Jesu unter das Kreuz. Johannes 19, 25. Und fügt daran den für die eingetretene Idealisierung zeugenden Vers: Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, sagte er zu der Mutter: Weib, hier ist dein Sohn. Darauf sagte er zu dem Jünger: Hier ist deine Mutter. Im Lieblingsjünger nimmt unter dem Kreuz die Urgemeinde die Jesus Mutter zu sich. Es kann nun hier so gut wie schon vorher bei der Hochzeit von Kana der vierte Evangelist sich bereits im Banne der Anschauung befunden haben, die Mutter Jesu sei die evangelische Gemeinde. Der Verweis in Kana wäre dann bereits kultlich aufzufassen. Der sittliche Anstoß der schroffen Abfertigung der Mutter durch den Sohn, wie auch die sie herausfordernde Einmischung der Mutter, fiele dahin. Sicher ist, dass bei Johannes die Mutter Jesu sich dem heiligen Typ genähert hat. Aber bereits vorher hat Lukas ihr diese neue Stellung angewiesen. Bei der ersten Versammlung der noch unergänzten 11 Jünger nach der Himmelfahrt vermerkt er ausdrücklich: Im Obergemach, in dem sie sich zu versammeln pflegten, sei zugleich mit der Gemeindeleitung auch die Familie des Auferstandenen anwesend gewesen. Diese alle beharrten da einmütig mit Frauen zusammen im Gebet und mit Maria, der Mutter des Jesus, und mit seinen Brüdern.
Apostelgeschichte 1,14.
Lukas ist der einzige Evangelist, der die Jesusmutter mit ihrem Eigennamen nennt, abgesehen von der Geburtsgeschichte bei Matthäus 1,16, 18, 2, 11. In seiner Geburtsgeschichte gibt Lukas einen anschaulichen Begriff von der beginnenden Mutterverehrung im urchristlichen Jesus-Gottesdienste. Vor allem wird ihr ein gottesdienstlicher Hymnus, das Magnifikat, auf die Lippen gelegt. Lukas 1, 46 bis 55. Das sie mit gesegnetem Leibe singt. Aber auch sonst geben diese Eingangskapitel des dritten Evangelisten einen anziehenden Anblick des Weihnachtszaubers, in dessen Mittelpunkt die begnadete Gottesbraut als engelbegrüßte Mutter erstrahlt. Lukas 1, 26 bis 38, 2, 1 bis 20, 48. Derselbe Lukas legt Verständnis für die mütterlichen Eigenschaften der Urgemeinde an den Tag. Sie ist die eigentliche Hauptperson seiner Erzählung. Aus ihr treten wie aus einem Mutterschoße immer wieder neue Gotteskinder, die sie geboren hat, in die Welt ein. Dies ist der eigentliche Sinn seiner Apostelgeschichte. Die Bekehrung des Paulus bietet nur das besonders hervorragende Beispiel einer solchen Geburt. Geh, das Mittel einer Wahl ist mir dieser.
Apostelgeschichte 9, 15.
Für die noch bevorstehenden, sehr notwendigen Erklärungen, wie die Urgemeinde aus religionssoziologischen und nicht nur theologischen Motiven sich bildete, wird die Forschung an Lukas ihre beste Quelle haben. In der Tat, dieser Lukas, der Arzt,
Kolosser
4,14, und Mitarbeiter des Paulus, Philemon 24, auf den die vertrauenerweckenden Bestandteile der nach ihm sich nennenden beiden Schriften wirklich zurückgehen mögen, da sie zweifellos aus alten und guten Quellen schöpfen, scheint einen starken Spürsinn für die gesellschaftserzeugenden Vorgänge innerhalb der urchristlichen Anfänge besessen zu haben, weshalb bei ihm weitaus am meisten über Familie und Frauen für den Umgang des Jesus zu erfahren ist. Mehr noch als dieses zarte Zu-Ehren-Kommen der Christusmutter im Andenken der Urgemeinde spricht die historische Stellung, die Jakobus, zubenannt der Gerechte, als leiblicher Bruder des Jesus in ihr eingenommen hat, für das Aufgehen der Jesusfamilie in ihr. Paulus nennt ihn in seinen Briefen viermal. 1. Korinther 15, 7, Galater 1, 19, 2, 9, 12. Nachher nennen ihn die Evangelien gelegentlich mit Namen. Matthäus 13, 55, Markus 6, 3. Ebenso die Apostelgeschichte,
Apostelgeschichte 12, 17, 15, 13, 21, 18.
Einer der katholischen Briefe nennt sich nach ihm Jakobusbrief. Die Kirchenväter beschäftigen sich immer wieder mit dem Herrnbruder in ihren Erörterungen über die Menschwerdung Christi. Außerdem nahmen sie das Gerücht ernst, es seien zwei Brudersöhne Jesu am Kaiserhofe Domitians als angebliche Prätendenten verhört worden. Zweitens, wir betrachten nun die familiären Züge im jesuischen Gottesreich. Anzuknüpfen haben wir an die Antwort, die Jesus in der von uns betrachteten biografischen Situation seiner nach ihm sich erkundigenden Familie erteilen lässt, als er sich weigerte, sie wiederzusehen. Er antwortete und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte um sich über diejenigen hinweg, die um ihn herum im Kreise saßen, und sagte: Siehe, das da ist mir Mutter und sind mir Brüder. Wer nun den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Markus 3, 33 folgende, Matthäus 12, 48 folgende, Lukas 8, 21. Ebenso wird jene lukanische Seligpreisung der Mutter Jesu aus begeistertem Frauenmunde durch die Entgegnung ihres Sohnes überboten. Selig diejenigen, die Gottes Wort hören und bewahren. Lukas 11, 28. Auch sonst wäre Jesus laut Überlieferung nicht davor zurückgescheut, andere von ihrer Familie abwendig zu machen. Zu einem andern aber sagte er: Folge mir nach. Der aber sprach: Erlaube mir, erst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Er aber sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Noch ein anderer aber sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr, erst aber lass mich denen zu Hause Lebewohl sagen. Jesus aber sagte zu ihm: Niemand, der die Hand an den Pflug legt und den Blick rückwärts wendet, ist geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9, 59 bis 62. Die Loslösung von der Familie, die Jesus gemäß seinem Beispiel auch von anderen fordert, tritt der Verzicht auf irdischen Besitz zur Seite. Sie gehen Hand in Hand noch mit der Ehelosigkeit, die Jesus keineswegs von anderen erwartete, doch selber befolgte. Alles dies legt den Grund zu der späteren einseitigen Weltverneinung, die das christliche Bekenntnis zu einem asketischen Stande erhob und wo nun die Familienzugehörigkeit geradezu untersagt wird, weil sie unvereinbar sei mit dem Reiche Gottes. Ich bin gekommen zu entzweien einen Menschen, heißt es da im Anschluss an eine strenge Stelle bei Micha 7, 6, mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und seine eigenen Leute werden des Menschen Feinde sein. Matthäus 10, 35. Und dann wird fortgefahren. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Matthäus 10, 37. Dem Lukas eigentümlich ist dann noch eine verschärfte Form gegen die Familienpietät. Es zogen große Massen mit ihm, und er kehrte sich um und sprach zu ihnen: Wenn einer zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 26. Hier ist nun sogar auch die letzte Folge gezogen, und die Verstoßung selbst der Ehefrau und der mit ihr erzeugten Kinder gefordert und damit die Bahn der asketischen Abkehr von der Welt eingeschlagen, die im Urchristentum um Paulus herum aufkam. Wie menschlich mutete dagegen der alte Micha an, der die Vorsicht gegen die Ehefrau anempfiehlt, ohne an eine Trennung von ihr zu denken. Misstraut dem Freund, verlasst euch nicht auf einen guten Bekannten, hüte die Pforten deines Mundes selbst vor der, die an deinem Busen liegt. Micha 7, 5. So lässt sich denn nicht verkennen, dass die letzt angeführten Jesussprüche sich in den weltabgewandten Tendenzen der Urgemeinde verhärtet haben und abzulösen sind, wenn wir die echte Gesinnung des Jesus zu erkennen wünschen. Vielmehr hat die warme Atmosphäre genossenen Familienlebens in Jesus weitergewirkt, indem sie ihn in seine frei gewählte Wirksamkeit hinausgeleitete und seine Botschaft mit lebhaften häuslichen Farben und Tönen erfüllte. Der ungeheure Ernst einer neuen, schöpferischen Gottesinbrunst teilte sich in die drei großen Religionsgedanken, welche den jesuischen Gotteshaushalt erfüllen und tragen: die Liebe zu einem Vater, die Liebe zu Brüdern, die Liebe zu Kindern. Diese drei Rubriken ergeben die symbolischen Familienmerkmale seiner Verkündigung. Die Liebe, die Kinder einem Vater entgegenbringen, mit der unbeabsichtigten Rückwirkung, dass sie infolgedessen unter sich mit derselben Liebe verbunden sind, hat Jesus dazu geführt, ein Liebesgebot zum mittelsten Hauptgebot seiner evangelischen Lebenslehre zu erheben. Jenes Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe ist wörtlich aus dem Alten Testament herübergekommen, und das hat eine abfällige Beurteilung verstärkt, die sich am Eros des antiken Heidentums orientiert und deshalb glaubte, die Echtheit des Christentums schon in seinen Wurzelkeimen anzweifeln zu müssen, weil echte Liebe sich nicht herbeibefehlen lasse und von vornherein verdächtig sei, sobald sie in der Rüstung des Imperativs einherschreite. Eine geschichtliche Jesuswürdigung wird aber in unserem Falle gewonnen aus der Chitra-Spur, also unter Beachtung der Lossagung vom eigenen Blute bei einem Religionsurheber. Dieser Austritt aus der Blutsverwandtschaft führte bei Jesus auf eine Emporsteigerung des Familiensinns ins Göttliche. Da spricht man denn mit der Gewohnheit wohl besser als von der Kindespflicht, vom Kindestrieb, dem Vater zu lieben. Die Gefühle des Kindes für den Vater sind gewiss nicht allzu sehr vergewaltigt und in ihrer Entfaltung gehemmt durch die ordnungsmäßige Selbstverständlichkeit, dass sich solche Gefühle des Kindes für den Vater ziemen und man sie also vom Kinde fordern kann. Da nun Jesus sich nach Mitteln umsah, um sein Vatersymbol in seiner Gottesverkündigung eindrücklich zu machen, brauchte er gewiss nicht zu zögern, als es ihn ankam, diesen aus dem 5. und dem 3. Buch Mose, Deuteronomium und Leviticus zusammengesetzten Spruch zu verwenden. Und es kommt einer von den Schriftgelehrten, der diese Streitreden angehört hatte, und da er wusste, dass Jesus gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot an erster Stelle steht. Jesus gab zur Antwort, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist alleiniger Herr, und du wirst lieben den Herrn, deinen Gott, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Geiste, aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist, du wirst lieben deinen Nächsten wie dich selbst. Ein anderes Gebot, das größer wäre als dieses, gibt es nicht. Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm, wohl, Meister, mit Fug sagst du, es sei das Einzige, und gebe ein anderes nicht außer dieses, als eben ihn zu lieben von ganzem Herzen, von ganzem Verstande und mit voller Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst, das wiegt schwerer als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er weise geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr Fragen an ihn zu richten. Markus 12, 28 bis 34. Hier ist diese Liebesforderung als Hauptgebot im heiklen theologischen Lehrgespräch aufgestellt. Zwei Gesetzesstellen sind dabei vereinigt: die Gottesliebe, Deuteronomium 6, 4 folgende, und die Nächstenliebe, Levitikus 19, 18. Die Tatsache streitbarer Auseinandersetzung muss mit in Anschlag gebracht werden. Denn an anderer Stelle, wo es sich nur um die Unterweisung im eigenen Kreise handelt, bezieht sich die Liebesforderung nur auf das zweite Glied, auf die Nächstenliebe, Ihr habt gehört, es ist gesagt, du wirst deinen Nächsten lieben und deinen Feind wirst du hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für sie, die euch verfolgen, auf dass ihr Söhne werdet eures Vaters in den Himmeln. Matthäus 5, 43 bis 45 a. Hier mündet dieser Liebesbefehl wörtlich in das göttliche Familiengefühl aus. Aber auch in der oberen Stelle klingen Vorbehalte mit an, wenn Jesus hervorhebt, unter den Geboten sei dieses das Höchste und Wichtigste und dessen Erfüllung versetze nicht weit vom Reiche Gottes. Markus 12, 34. Also noch nicht mitten hinein. Gedenkt man der Gesetzeskritik, aus der das Evangelium wesentlich besteht, bis zur Aufhebung der mosaischen Autorität, so schwächt das jene Gesamteinrede. Das Christentum habe dem Wesen der Liebe zuwider ihre Befehlbarkeit zur Grundlage seiner Verkündigung genommen, bis zur Belanglosigkeit ab. Ist ein Mensch oder eine Gemeinschaft wirklich in Gott aufgegangen, also das echte Religion ist gleich Bindung des Menschen an Gott, zustande kommt, dann ist in der Richtung auf Gott zu jeder menschliche Wille ausgeschaltet. Von Jesus als seinem seelischen Urheber her ist das Christentum in keinem Augenblick eine Willensreligion je gewesen. Der alttestamentliche Gott, der richtet und rächt, in dessen Banne noch Johannes der Täufer stand, wird bei Jesus durch den gütigen Vater Gott ersetzt. Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, 48. Es fragt sich, ob der griechische Ausdruck, der nur bei Matthäus und bei ihm nur noch einmal 1921 vorkommt, eine Übersetzung des semitischen Tamim sein könnte. In diesem Falle wäre etwa an den Sinn auf das Ende abzielend zu denken. Und dann würde sich freilich des Weiteren fragen, ob nicht dieses Wort unter der Enderwartung stehe und eschatologisch zu deuten sei, etwa so: Ihr werdet in den Endzustand eintreten, wie euer Vater im Himmel sich im Endzustande befindet. Das wäre dann freilich rein nur organisch und nicht zeitlich zukünftig aufzufassen. Seid zuverlässig, wie euer Vater im Himmel zuverlässig ist. Das ist der gemeinte Sinn. Mit einigem Recht ist jedenfalls auf den jüdischen Charakter dieses wichtigen Ausspruchs hingewiesen und davor gewarnt worden, ihn voreilig in das Licht des griechischen Vollkommenheitsbegriffs zu schieben. Der Gedankenwelt des Jesus liegt jedes theoretische oder abstrakte Ideal fern. Irgendeine idealistische Konstruktion von Tugend, wie sie vor allem
Ziel der stoischen Philosophie gewesen ist, wäre seinem Sinn unzugänglich geblieben. Was er unter Vollkommenheit versteht, ist äußerste Ausbildung, ja willensmäßige Ausnützung vorhandener Wirklichkeitsansätze. Das unaufhaltsame Auswachsen göttlicher Seelenkräfte führt Vollkommenheit herbei. Beseeltes Wesen ist göttlich. Wo es vorhanden ist, muss es wachsend weitersprießen, bis es den Wesensgrad Gottes erreicht hat, der ganz nur Seele ist. Dies ist zweifellos der Inhalt des Spruchs, sofern er sich auf Begriffe abziehen lässt. Was ihm seinen zentralen Wert verleiht, ist der schöpferische Gedanke des religiösen Integrals. Integrieren heißt in der Mathematik ganz machen. In der Religion heißt es, jede noch vorhandene Hemmung der Kräfte aus dem Wege räumen, damit der letzte Grad urbildlicher Formung, die einem Organ seiner Anlage nach beschieden ist, auf dem Wege des in diese Form Hineinwachsens erreicht werden kann. Jesus hat gerade diesem Gedanken, eben weil er den mittelsten Kern seiner Auffassung von Gott und Mensch trifft, in den Wachstumgleichnissen Matthäus 13, 3 folgende, 24 folgende, 31 folgende, 33 folgende, noch besondere Sinnbilderzählungen gewidmet. Durch diese wird es erst recht deutlich, dass er mit seinem Befehl zur Vollkommenheit, denn ein solcher ist unser Spruch, nur das Gebiet des Charakters in seinem täglichen Gegenwartszustande und keinerlei ideologische, volkserzieherische Zwecke im Auge hat. Der Mensch drängt seiner Natur nach zu Gott. Er soll sich ja so sehr als möglich drängen lassen. Vollkommen sein heißt also, der eigenen Natur treu sein, dafür sorgen, dass das Seelische am Menschen heil und unversehrt bleibe. Damit ist zweifellos der Gedanke aufgegriffen, der mit der semitischen Wortwurzel TMM ganz durch das Alte Testament geht. Nur legt sich Jesus nicht auf den unsträflichen Wandel, zum Beispiel Psalm 73, 13, 119, 9, fest, sondern lässt zur Erlangung von Vollkommenheit alle Türen offen stehen. Nun scheint der kosmische Einbruch des jüngsten Gerichts umgangen durch den Vorschlag zu sofortiger sittlicher Selbstformung. In Vertiefung und Steigerung der Reuetaufe und ihrer Enderwartung gilt es, sich so einzustellen, dass man werde, was Gott sei. Ein Tiefsinn, der bei Lukas, um die Verständlichkeit zu sichern, geopfert wurde, wenn es dort heißt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36. Hier ist Gott schlechthin Vater genannt und nicht von einem irdischen und menschlichen durch das Beiwort himmlisch unterschieden. Die Übereinstimmung von Vollkommenheit und hilfreicher Güte wieder im Vorstellungskreis der Familienmerkmale erfolgt dann noch in einem Worte von überquellender Menschlichkeit in der Bergpredigt. Oder ist unter euch ein Mensch denkbar, der, wenn sein Sohn um Brot bittet, ihm einen Stein, oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange reichen wird? Matthäus 7, 9 folgende. Die langmütige, stets neu verzeihende Güte Gottvaters liefert ja auch den Gleichnisreden den leitenden Gedanken. Die Wachstumsgleichnisse, wonach die Fülle des Guten das Böse überwächst, Matthäus 13, und die Verzeihungsgleichnisse vom verlorenen Groschen, Schaf und Sohn, Lukas 15, malen einzig und allein diesen Gedanken aus. Es ist Güte da, und zwar ist sie gegen das Böse gemessen in der Überzahl vorhanden. Namentlich ist die Liebesgesinnung des göttlichen Vaters eben im Gleichnis vom verlorenen Sohn an einer ergreifenden Parabel aus dem bürgerlichen Familienleben versinnbildlicht. Sohn und Söhne Gottes sind in der synoptischen Welt überhaupt wie Subjekt so Objekt des Verkehrs zwischen Gott und Menschen. Drittens. Das Reich Gottes als Verein von Vater und Kindern, die unter sich wieder Geschwister sind, das ist bei Jesus seine Natur. Es stellt sich uns im Symbol vom göttlichen Familienreich durchaus schon das Seelenleben des Ungetauften dar. Wir haben seinen Hausglauben vor uns, wie er aus keiner Zeit seines Lebens, auch aus der frühesten nicht, wegzudenken ist. Lukas hat ja eine Erzählung aus der Knabenzeit aufbehalten. Unter den die Glaubwürdigkeit beeinträchtigenden unjüdischen Seitenstücken, auch indischen, ist die ägyptische Legende vom 12-jährigen Si Usire, der im Ptah-Tempel von Memphis die Schreiber des Lehrhauses ausstach, besonders auffallend. Dennoch möchten wir der dabei gewechselten Zwiesprache Erwähnung tun. Auf einer Festwallfahrt kommt der Junge den Eltern abhanden. Sie suchen und finden ihn im Tempel in der erwähnten Situation. Und als sie ihn sahen, wurden sie betroffen, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich suchen dich mit Schmerzen. Da sprach er zu ihnen: Wie konntet ihr mich suchen? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Lukas 2,48 folgende. Es wird noch beigefügt, er sei mit ihnen heimgekehrt und war ihnen untertan. Lukas 2,51. Auch da klingt der Unterton mit: Dein Vater Josef ist mein Vater Gott. Die an sich geschichtlich nicht haltbare Anekdote vermittelt eine lebendige Anschauung vom Glauben der Urgemeinde als einem ausgeprägten Hausglauben. Alle Religion entsprießt irgendwie elterlichen Wurzeln. Die Mutterkulte entziehen sich unserem unmittelbaren Urteil, einen ausgenommen. Er gilt der Jesusmutter und erfüllt den katholischen Teil der heutigen Jesusreligion in seiner östlichen wie westlichen Hälfte. Der andere Elternteil des Christentums, der Vaterteil, ist sein eigentlich historisches Wurzelstück. Es wurzelt in der Gesinnung des irdischen Jesus, in seinem inbrünstigen Erlebnis Gottes als eines gütigen Vaters und Königs. Mit diesem seelischen Besitz, den er mitzuteilen die Begabung besaß, ist aus dem apokalyptischen Religionsgute die abstrakte Herrschaft der Dschogma, die Überzeugungsgewissheit von der richtigen gottgeschenkten Bildung und Einsicht, verdrängt worden, und an ihre Stelle trat ein ausgesprochen religiöses Prinzip, nicht ein bloßes Verhalten und Wissen, das ergriffen sein von einer Macht, die von außen und oben kam, die vorher da war als man selbst, zu der hinauf man sich auch nicht etwa entwickeln konnte aus eigener Kraft und Willensanstrengung, vielmehr eine Macht, die niemals der Seele ein von ihr ins Auge gefasstes Ziel bedeuten kann, weil sie ihrer nur bewusst wird in dem Augenblick, da sie sich von der unwiderstehlichen Gewalt einer auf sie entfallenden Wahl an einen weichen, hegenden Busen emporgehoben spürt. Dieser Glaube, zu dem Jesus nach der Taufe durchfand, enthält seine unvergleichliche religiöse Schöpfung, die innere Grundlegung des Christentums auf Erden. Religionsgeschichtlich geschah da etwas überhaupt Neues. Warum hat der Jesusglaube an den gütigen Vatergott im Himmel seinesgleichen nicht unter den anderen Weltreligionen? Gab es unter ihnen denn nicht Vaterreligionen? Ja, sind sie es bis zu einem gewissen Grade nicht alle? Muss auch, so allgemein gestellt, eine solche bejaht werden, so noch mehr verneint, sobald man das Wesentliche am jesuischen Gottvaterglauben in Vergleichung mit anderen Religionen ermisst. Wohin man blickt, wird das außermenschliche Numen neben Mutter auch Vater genannt. Die sagen zum Baum: Mein Vater, und zum Stein: Du gebarst mich. Jeremias 2,27. Der Gott-Vater-Glaube ist aber sonst überall ein Auswuchs der Naturreligion. Aus ihr hat er in die höheren Religionen seinen Einzug gehalten. Der Same, der aufging, ist ein Wunder der Güte. Ja, aber in jedem Wachstum wird auch der Same verschlungen. Wo das religiöse Erlebnis im Heidentum sich persönlich vertieft und somit tragisch wird, mordet der Sohn den Vater. In Griechenland wird heute noch zwischen Parnas und Livadia der Kreuzweg gezeigt, wo Ödipus seinen Erzeuger Laios erschlug. Grausam lächelt die Sphinx. Diesem Lächeln liegt eine Naturerfahrung zugrunde. Gar nichts dieser Art findet sich bei Jesus, so sehr wir anderwärts ihn dem Natursinn des galiläischen Volkes annähern dürfen. Sein Vaterglaube war eben Glaube, somit das Gegenteil eines Rückschlusses aus tatsächlich dinglich feststellbarer Sacherfahrung. Glaube führt außerhalb jeglicher grober Wahrnehmbarkeit und somit niemals auf dem Wege sinnlicher Ertastung eine unerschütterliche Gewissheit herbei, die dadurch zustande kommt, dass Ahnung sich zu seelischer Wirklichkeit verdichtet. Jesus war nach der Andeutung der Texte vaterweise. Aus der Sehnsucht nach dem Entrissenen oder auch aus den Enttäuschungen, die ihm im eigenen Vatererlebnis erwuchsen, schuf sich ihm sein Glaube an Gott als den gütigen und mächtigen Oberherrn über das menschliche Schicksal. Da seine Weltauffassung im antiken Oikos-Raume aufging, konnte dieser Vaterglaube sich ungehindert auf die Kräfte des Kosmos verteilen, obschon das Wachstumsprinzip der Naturreligion an ihm von vornherein seinen äußersten Widerpart fand. Wie sehr die Welt dem Altertum häuslicher Raum war, sehen wir schon aus dem Ethos bei Homer. Welcher Ausdruck, Rossstall oder Pferdepferch und somit den Leberaum der Sippe bedeutet. Ethisch erscheint die Welt den Alten in dem Maße, als sich ihnen der Himmel über dem Haupte als Hausdach wölbt. Von daher empfängt auch der Vaterglaube bei Jesus seine uns willkommene Beleuchtung.